Nach zwei Wahlgängen war es soweit. Sachsen hat eine neue Regierung. Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident und ihr könnt alle etwaige weitere Neuwahltermine im März aus dem Kalender streichen. Dennoch war diese Wahl eine alles andere als unaufregende Geschichte und auch mit der ein oder anderen komplizierten juristischen Frage verbunden. Dazu heute mehr im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht,
selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen in der weihnachtlichen Folge 104 in Sachsen aus dem Sächsischen Landtag. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordnete der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, und ich bin Johanna Spierling. Ja, ich wird ja fast fragen, was gibt's Neues in Sachsen, aber es gibt einiges Neues. Einen neuen Ministerpräsidenten, eine neue Regierung, ein neues Kabinett. Und ich würde heute gerne ganz viel dazu wissen, wie das letzte Plenum verlaufen ist, wie die Wahl war und was für neue Mitglieder in diesem Kabinett jetzt sitzen, neue oder vielleicht auch alte wieder. Wir fangen vielleicht mal damit an. Es war Plenum, zwei Tage lang. Wie war das Plenum? Hat sich es angefühlt wie ein normales Plenum?
Ja, aber es war natürlich ein sehr kräftezehrendes Plenum. Es war jetzt die letzte ausstehende Ministerpräsidentenwahl der drei ostdeutschen Bundesländer. Hat auch gemerkt, dass viele auf Sachsen geschaut haben, eben weil von Anfang an klar war, hier stellt sich ein Ministerpräsident zur Wahl, der definitiv keine Mehrheit hat. Anders als Woidke, der ja zumindest formal eine Mehrheit hatte, und Vogt, bei dem klar war, er braucht nur eine einzige Stimme zusätzlich, war hier klar, irgendwo müssen im ersten Wahlgang mindestens 10 weitere Stimmen zustande kommen. Und ja, das war schon ein interessantes Plenum.
Nun hat er ja im ersten Wahlgang das nicht geschafft und es ging in den zweiten. Weiß man denn jetzt, wer für ihn gestimmt hat?
Naja, in einer geheimen Wahl weiß man nie, wer für wen gestimmt hat am Ende. Ich bin auch immer vorsichtig, was dann erzählt wird im Nachgang, wer es angeblich gewesen oder nicht gewesen sein soll. Das ist eben der Sinn einer geheimen Wahl, dass man dem nicht so leicht auf die Schliche kommt. Aber es ist davon auszugehen, dass er, ich würde fast sagen, mit Stimmen aus dem kompletten parlamentarischen Spektrum vielleicht am Ende gewählt wurde. Zumindest dürften sich quasi auch Personen beispielsweise der AfD am Ende enthalten haben. Und das war ja absehbar, dass das notwendig ist. Dass es im ersten Wahlgang reicht, da hatten ehrlicherweise auch nur die Optimisten dran geglaubt. Zugegebenermaßen gehörte ich zu denen, die da etwas optimistischer unterwegs waren im Sinne von, also nicht optimistisch im Sinne von, es wäre jetzt Ausdruck einer großen Freude gewesen, sondern dass es tatsächlich vielleicht sogar schon im ersten Wahlgang klappt, weil das BSW doch sich sehr ambivalent geäußert hat und die Linke signalisiert hatte, dass sie ihn wählen, allerdings dann erst im zweiten Wahlgang, aber man weiß ja nie, und es hätte ja auch noch einen Move geben können, in dem einfach die AfD den Ministerpräsidenten im ersten Wahlgang mitgewählt hätte und anschließend erzählt hat, ein Ministerpräsident von unser Gnaden. Es kam ja aber alles anders, aber die ganze Debatte hat ja eine lange, zumindest einwöchige Vorfelddebatte gehabt über einen Wiedergänger aus dem Jahr 2004.
Ja, was ist denn da passiert?
Wir haben uns über die Gestaltung des Stimmzettels fundiert gestritten, würde ich sagen. Es war sicherlich keine einfache Diskussion und man hat auch Beteiligten angemerkt, dass es sie, nun ja, freundlich formuliert, auch etwas wenig erfreut hat, die es mit einer Diskussion angezettelt haben, die aber aus unserer Sicht notwendig ist.
Es kam ja dann auch im Plenum der Antrag von dir vorgetragen.
Genau. Vielleicht widmen wir uns als erstes mal chronologisch diesem Ding, weil viele auch nach wie vor fragen, warum habt ihr das gemacht und was sollte dieser Move? Da muss man zwei Dinge voneinander abschichten. Zum einen ist das eine Frage, die zuletzt im Jahr 2004 im Landtag erörtert wurde. Das ist 20 Jahre her. Und vor 20 Jahren war es tatsächlich auch der Fall, dass es bereits im ersten Wahlgang mehr als einen Kandidaten gab. Damals den amtierenden Ministerpräsidenten Georg Milbrath und einen NPD-Abgeordneten, der gegen ihn kandidierte. Pointe, der NPD-Abgeordnete hat am Ende mehr Stimmen bekommen, als die NPD-Sitze hatte. Das war ein großer Skandal. Und Georg Milbrath musste in den zweiten Wahlgang. Das ist aber gar nicht das Entscheidende, sondern man stritt sich damals um die Frage, ob bei mehreren zur Wahl stehenden Kandidaten ein Nein auf dem Stimmzettel vorzusehen ist. Also, dass ich gegen alle Kandidaten, die zur Wahl stehen, stimmen kann und diese Stimme auch Gewicht hat. Denn sonst steht da nur eine Enthaltung und Enthaltungen werden im Parlamentsrecht einfach nicht berücksichtigt. Das sind faktisch abgegebene, aber nicht zählbare Stimmen. Und 2004 hatte die Linke beantragt, dass diese Nein-Stimmen zugelassen werden müssen. Und es gab eine parlamentarische Debatte, da wurde die Sitzung unterbrochen, es fand eine Sondersitzung des Präsidiums statt, am Ende hat das Plenum abgestimmt. Und seitdem ist diese Frage allerdings nie wieder ordentlich diskutiert worden. Das schien mir auch, ich habe mir diese ganzen Vorgänge von damals angeguckt, inklusive der Schriftwechsel dazu, der Protokolle. Das ist danach nie wirklich aufgearbeitet worden und es schien auch mir so im Nachgang, als hätte man damals das eher aus einer Bauchsituation heraus entschieden oder aus einer sicherlich juristisch fundierten Situation, aber eher aus der Lage heraus, wie es so schön heißt. Und deswegen haben wir gesagt, naja, ab dem Moment, wo klar war, dass wir möglicherweise in ein solches Szenario reinlaufen, dass wir diesmal das im Vorfeld klären müssen. Wir haben uns dazu ein Rechtsgutachten beauftragt, das uns dann auch seit Ende November vorlag. Gab es schon die Frage, warum habt ihr das nicht eher den anderen geschickt? Auch wir haben nochmal dieses Rechtsgutachten uns sehr intensiv in der Fraktion angeguckt, haben auch überlegt, was hat das für Implikationen. Ja, das ist also durchaus was, wo wir gesagt haben, da brauchen auch wir Zeit. Und es war ja auch nur eine Frage für den Fall, dass bereits im ersten oder eben im zweiten Wahlgang tatsächlich mehr als ein Bewerber antritt. Das hat sich erst in der letzten Woche tatsächlich verdeutlicht, denn wenn nur ein Bewerber antritt, war die Situation klar. So, das ist so ein bisschen die historische Komponente. Und wie gesagt haben, das muss geklärt werden. Dann gibt es aber eine sehr, sehr tatsächliche Komponente, die wenig historisch, sondern sehr praktische Bedeutung hat und auch juristisch durchaus sehr filigran ist. Warum Nein stimmen? Nun ja, das sächsische Wahlrecht zum Ministerpräsidenten ist ein durchaus besonderes Wahlrecht. Es sieht, wie üblich in nahezu allen Bundesländern, im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit vor. Also im ersten Wahlgang kann ich nur Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin werden, wenn ich mindestens 61 Stimmen auf mich vereinigen kann. Unabhängig davon, wie viele Leute abgegeben haben, wie viele Leute sich enthalten haben, ob da Leute ihren Stimmzettel ungültig gemacht haben, ich brauche 61 Stimmen. Es ist überall so. Und dann ist aber die Frage, was im zweiten Wahlgang, der Eintritt, wenn das im ersten Wahlgang keiner Person gelingt, für ein Mehrheitserfordernis notwendig ist. Und hier beginnen jetzt auch schräge Diskussionen daraus, dass Leute nicht verstanden haben, dass das sächsische Verfassungsrecht an dieser Stelle nicht das thüringische Verfassungsrecht beispielsweise ist. Denn im zweiten Wahlgang ist in Sachsen gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. Da denken immer alle relativ schnell, ja, Mehrheit der abgegebenen Stimmen, der gewinnt derjenige, der die meisten Stimmen hat. Das ist aber nicht so, weil für diesen Fall gibt es nämlich eine andere Verfassungsformulierung. Da steht dann nämlich, gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat, beispielsweise in der thüringischen Verfassung. Und jetzt kommen diese Nein-Stimmen plötzlich in ein besonderes Gewicht. Denn während sie in der Situation, wo die meisten Stimmen ausreichen, relativ unerheblich sind, weil sie nur dazu führen, dass im Zweifelsfall jemand nur dann nicht gewählt ist, wenn er tatsächlich mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen, also auf sich vereinigen kann. Und sonst immer es ausreicht, dass die Person mehr Stimmen hat als eine andere Person, ist in dem spezifischen sächsischen Ministerpräsidentenwahlrecht die Situation so, dass die Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedeutet, ich muss mehr Stimmen erhalten als alle meine Gegenbewerber zusammen. Und wenn es Nein-Stimmen gibt, auch Nein-Stimmen. Ich muss also immer mehr Stimmen haben als alle anderen zählbaren Optionen zusammengerechnet. Und das hat ganz schnell nicht nur eine juristische Frage, sondern auch eine praktische Relevanz. Und zu der kommen wir gleich. Ich will aber was zu der juristischen Frage noch ausführen, weil das nochmal eine spannende Frage ist. Diese Frage ist, wie gesagt, seit 2004 nie wieder so richtig erörtert worden. Und wir haben das Gutachten bei Herrn Juniorprofessor Michel in Leipzig in Auftrag gegeben. Der hat da einen, wie ich finde, auch sehr spannenden Lehrstuhl, einen Lehrstuhl für Recht der Politik. Das ist durchaus eine sehr, sehr spannende Venia. Und das Gutachten kommt zum Schluss, dass es eben genau aufgrund der sächsischen Verfassungssituation, dass auch im zweiten Wahlgang nur eine Person gewählt ist, die mehr Zustimmung als Ablehnung auf sich vereint, dass da Nein-Stimmen zugelassen sein müssen. Dazu gibt es auch noch eine Geschäftsordnung, die etwas viel Interpretationsspielraum zulässt, das eigentlich schon von Geschäftsordnungswegen diese Nein-Stimmen vorzusehen sind. Das Ganze ist am Ende auch Ausdruck des freien Mandates aus unserer Sicht. Ne? Niemand soll gezwungen sein, in einer Auswahlentscheidung quasi sich für einen von zwei Kandidaten oder mehr Kandidaten entscheiden zu müssen oder halt seine Stimme unzählbar zu machen, indem er sich enthält oder sie ungültig macht, sondern eben auch wirksam seinen Gegenwillen zum Ausdruck bringen. Und das Ganze ist eigentlich in der sächsischen Verfassung auch relativ klug angelegt, denn anders als beispielsweise auch wieder hier die thüringische Verfassung, gibt es ja in der sächsischen Verfassung eine Frist, bis zu der der Ministerpräsident gewählt werden muss, wenn das wäre jetzt in dem Fall der 1. Februar gewesen, weil wir am 1. Oktober die Konstituierung hatten. Wenn das bis zu diesem Tag nicht der Fall ist oder Ablauf dieses Tages nicht der Fall ist, dann tritt das Szenario des Artikel 60 Absatz 3 ein. Dann gibt es Neuwahlen innerhalb von 60 Tagen. Und damit legt eigentlich schon von der Systematik die sächsische Verfassung es in die Hand der Abgeordneten zu entscheiden, will sie eine Person zum Ministerpräsidenten wählen oder sagt sie, die zur Verfügung stehenden Wahloptionen reichen uns nicht aus oder sie überzeugen uns nicht und wir wählen auch keinen Ministerpräsidenten. Übrigens kann man beliebig viele Wahlgänge, wenn die nicht erfolgreich sind, bis zu diesem 1. Februar auch durchführen. Das ist nicht so, dass wenn der zweite Wahlgang nicht erfolgreich ist, dann Schluss ist. Und er legt quasi eigentlich die Entscheidung in die Hand der Abgeordneten, einen Ministerpräsidenten mit einem starken Vertrauen auszustatten. Und dieses starke Vertrauen setzt aber eben voraus, dass er stets mehr Zustimmung als Ablehnung auf sich vereint. Und deswegen haben wir gesagt, ist es eben aus unserer Sicht notwendig, diese Nein-Stimmen juristisch. So, und jetzt kommt aber die viel spannendere Frage, weil juristisch ist das eine, es hat ja eine praktische Bedeutung.
Welche denn?
Gute Frage. Es gab ja die Diskussion der verschiedenen Antrittsszenarien. Also klar war, Michael Kretschmer tritt an als Ministerpräsident der Mikroko. Mhm. Und es kristallisierte sich auch heraus, dass Herr Urban, AfD, antritt und dass auch Herr Berger, Freies Radikal, antritt. Mhm. Also Freier Wähler. Und der hatte schon der Woche zuvor irgendwie seinen Expertenregierungsvorschlag, vollkommen wirres Zeug, was der da aufgeschrieben hat, vorgestellt. Und damit war klar, dass drei Personen antreten und irgendwie erinnerte das doch jeden so ein bisschen an Thüringen 2020. Wir erinnern uns, warum ist Herr Kemmerich Ministerpräsident geworden? Weil Herr Kemmerich aufgestellt wurde, er die Stimmen von offenkundig der FDP und der CDU erhalten hat und die AfD im entscheidenden dritten Wahlgang einfach ihren Kandidaten, der aber noch auf dem Stimmzettel stand, nicht gewählt hat, sondern den anderen. So. Und irgendwie ist so die Konstellation, ein AfDler, ein Freies Radikal und ein CDU oder ein Ministerpräsident in dem Fall, doch genau die Konstellation, die uns erstaunlich daran erinnert. Und jetzt kommt diesen Nein-Stimmen plötzlich eine ganz praktische Dimension zu. Weil wenn Abgeordnete, die mit Michael Kretschmer unzufrieden sind, ihn nicht wählen wollen, auch im zweiten Wahlgang, aber gleichzeitig sagen, sie werden weder Herrn Urban noch Herrn Berger wählen, weil sie beide für nicht geeignet halten, beziehungsweise man keinen Nazi zum Ministerpräsidenten wählt, dann ist es die Situation, dass die quasi ihre Stimmzettel nur unzählbar machen können. Wenn sie aber mit Nein stimmen können, führt das dazu, dass der Move, Herrn Berger zu wählen durch die AfD, nicht funktioniert oder nicht aufgeht, weil Herr Berger nie mehr Stimmen auf sich vereinen kann, nämlich maximal denklogisch 56, das sind die Stimmen des BSW, der AfD und von Herrn Berger selbst, versus auf der anderen Seite die Stimmen der Koalition, 51, plus eventuell noch weitere Stimmen, aber wenn quasi die 13 Stimmen, die dazwischen liegen, nämlich die Linken und die Grünen Stimmen mit Nein stimmen, so erreicht Herr Berger nie mehr Zustimmung als Ablehnung, weil 51 plus 13 Nein stimmen, ne, ergibt halt 64, die gegen ihn gestimmt haben. Und damit hätte man wirksam, mit dieser Nein-Stimme hätte man wirksam ein solches Kemmerich-Szenario verhindert, in allen Konstellationen. Und deswegen haben wir das auch beantragt. So, das ist jetzt eine sehr lange Einlaufkurve gewesen. Ich wollte es trotzdem nochmal erklären, weil ich habe das Gefühl, es haben auch einige nicht verstanden. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Ganze hat eine juristische Dimension, das Ganze hat aber vor allem eine sehr praktische Dimension, nämlich dass im dritten Wahlgang es dann sein kann, dass niemand gewählt ist, aber eben auch kein Ministerpräsident von Gnaden der AfD gewählt sein kann. Und das war uns ein wichtiges Anliegen, diesen Kemmerich-Moment zu verhindern. Und deswegen haben wir das auch zu Beginn der Sitzung beantragt. Wir hatten das schon in der PGF-Runde in der Woche vorher angeteasert, wie es so schön heißt. In der Präsidiumssitzung in der Woche vorher haben wir es auch dann erklärt, dass wir das prüfen werden. Wir haben das Rechtsgutachten den anderen Fraktionen zur Verfügung gestellt. Das scheint durchaus auch Wirkung entfaltet zu haben, weil der Landtagspräsident hat dann ein eigenes Rechtsgutachten in Auftrag geben lassen bei Herrn Professor Brenner in Jena. Ich mag ja solche juristischen Auseinandersetzungen, also so Staatsrechtsfu für, oder in dem Fall Staatsorganisationsrechtsfu auf hohem Niveau. Das Gutachten von Herrn Professor Brenner hat mich allerdings an gleich vielen Stellen überhaupt nicht überzeugt. Der geht meines Erachtens vollkommen falsch ran und interpretiert sehr viel aus seinen sicherlich profunden Erfahrungen mit der thüringischen Verfassung in die sächsische hinein, was ich eben nicht so lese. Mein persönlicher Liebling bei Professor Brenner ist, dass er davon ausgeht, dass die sächsische Verfassung eine Erwartungshaltung habe, dass spätestens im zweiten Wahlgang ein Ministerpräsident gewählt ist. Nun sind Verfassungserwartungen eher Verfassungsmetaphysik und etwas, was so das Wesen und den Geist der Verfassung beschreibt. Damit habe ich mich in meinem Studium häufig Staatstheorie beschäftigt. Aber das ist so eine, wenn ich die heranziehe, dann muss mir viel fehlen, sage ich immer. Und Fakt ist auch, wenn man das systematisch sich anguckt, würde dann der 60-3, nämlich die Folge der Nichtwahl eines Ministerpräsidenten in weiteren Wahlgängen, ja auch keinen Sinn ergeben, wenn die Verfassung davon ausgeht, dass es im zweiten Wahlgang zwingend einen Ministerpräsidenten geben muss. Diese Erwartungshaltung kann man vielleicht in der thüringischen Verfassung ab einem gewissen Wahlgang haben, aber eben nicht in der sächsischen. Das haben wir dann profund miteinander diskutiert und am Ende standen wir in einer Präsidiumssitzung da und uns war auch klar, wir stehen da allein auf weiter Flur mit unserer Auffassung. Aber wir werden das beantragen, weil wir es für richtig und wichtig halten. Und nun ja, dann kam das Plenum.
Dann kam das Plenum und der Antrag und der wurde abgelehnt.
Genau, dann kam der Antrag. Zu unserer Überraschung stimmte dann die AfD, also nicht zu über unsere Überraschung, ich hatte mit sowas fast schon gerechnet, stimmte dann die AfD dem Antrag auch noch zu. Das war jetzt kein schöner Moment. Wir hatten am Tag zuvor noch gesagt, sie stimmen dagegen oder enthalten sich. Ist okay. Muss man mit leben, kann übrigens keiner verhindern. Ja? Es kann keine demokratische Fraktion verhindern, dass man hier einen Antrag stellt, dem am Ende die AfD zustimmt. Man sollte eben bloß nicht auf die AfD-Stimmen A spekulieren und B mit ihnen verhandeln und C sie billigend in Kauf nehmen. Keins von den dreien haben wir getan und zwar klar, dieser Antrag wird keine Mehrheit finden. Und er hat auch keine Mehrheit gefunden. Am Ende hat die CDU und die SPD und das BSW ihn abgelehnt. Die Linke hat sich enthalten, auch weil sie ja 2004 genau diese Debatte entsprechend begonnen hatte und die AfD hat sich, glaube ich, am Ende hat sich dann enthalten. Der Antrag hat also keine Mehrheit gefunden und dann ist es okay. Wohlgemerkt, beim ersten Wahlgang ist auch die verfassungsrechtliche Dimension dieses Antrags nicht ganz so gravierend, weil da kann ich ja im ersten Wahlgang meine ablehnende Haltung wirksam auch durch Enthaltung oder ungültige Stimmen zum Ausdruck bringen, eben weil der Ministerpräsident zwingend 61 Stimmen braucht. Nun ja, und das ist dann eher eine geschäftsordnungsrechtliche Frage gewesen. Ich fand die Auseinandersetzung aber durchaus sehr gut und ich muss auch sagen, dass der Landtagspräsident an dieser Stelle es sehr, sehr gut, sehr sachlich, sehr ruhig und sehr besonnen das Ganze auch diskutiert hat. Auch in den Diskussionen davor war es stets, das möchte ich auch sagen, ein Kampf mit offenem Visier. Hier hat niemand versucht, irgendjemanden zu übertölpeln oder ähnliches, sondern es war immer ganz klar, wir haben transparent gemacht, wir werden diesen Antrag stellen, wir haben transparent gemacht, wie der Verfahrensablauf ist und am Ende haben wir ihn halt nicht gewonnen. So. Ja, und dann kam der erste Wahlgang und dann eben ohne Nein-Stimmen und das Ergebnis war, wie es war.
Und dann kam der zweite Wahlgang.
Genau, also der erste Wahlgang, ich weiß nicht, ob du die Ergebnisse mal angeguckt hast, der war ja schon etwas interessanter. Mhm. Da hat sich meines Erachtens schon ein bisschen was angedeutet.
Was hat sich denn deiner Meinung nach angedeutet?
Der Ministerpräsident hat ja 55 Stimmen gekriegt. Das sind mehr als die Koalition Stimmen hatte. Das BSW hat bewusst es offen gelassen, seinen Abgeordneten, wie sie stimmen. Man darf also möglicherweise interpretieren, dass da BSW-Stimmen schon dabei waren. Herr Berger hat zugleich aber 6 Stimmen gekriegt. Also auch da muss es Stimmen gegeben haben, wahrscheinlich auch aus dem BSW oder vielleicht auch, ich schließe nicht aus, aus der CDU und dann waren es mehr BSWler, die Michael Kretschmer gewählt haben. Auch sowas kann ja passieren. Es gab 7 ungültige, da mache ich keinen Hehl draus. Das waren Stimmen unserer Fraktion, weil wir haben dann eine Situation gehabt, in der man eben auch deutlich gemacht hat, wie dass wir einen anderen Stimmzettelgang gehabt hätten.
Ja.
Es gab 12 Enthaltungen, da darf man auch davon ausgehen, dass das jetzt eher die linken Stimmen möglicherweise waren und dann weitere BSWler. Und Herr Orban hat seine 40 Leute hinter sich gehabt.
Ja.
Und jetzt sagen die einen, ist doch alles klar. Und ich dachte, als ich das Ergebnis lese, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Denn da Herr Berger schon mehr Stimmen hatte, als da waren, und Herr Orban seine 40 Stimmen und da noch 12 Enthaltungen irgendwo rumlumperten, war es eine reine mathematische Frage, dass ein zweiter Wahlgang auch ganz schnell anders ausgehen kann. Ja, wenn man jetzt davon ausgeht, es bleiben ein paar Enthaltungen stehen, hätte es ja ausgereicht in dem zweiten Wahlgang, wenn von den 10 Enthaltungen und die 40 Stimmen von Herrn Urban zu Herrn Berger geswitcht wären und plötzlich hätten wir im zweiten Wahlgang das gehabt, was wir befürchtet haben. Mhm. So, dann habe ich also diesen Antrag nochmal gestellt. Da habe ich mich sichtlich beliebt im Plenum gemacht, weil die Leute dachten, jetzt hat er endgültig alle nicht mal einen Latten am Zaun. Aber natürlich war es in dem Moment auch notwendig, um im Zweifel auch eine Rechtsposition zu haben, aus der man später agieren kann, falls das eintritt, was wir befürchtet haben. Und den Antrag haben wir natürlich mit derselben Stimmenkonstellation wieder abgelehnt bekommen. Das war jetzt wenig überraschend. Dann kam das Ergebnis des zweiten Wahlgangs. Und jetzt ist die Frage, wer hat Recht gehabt?
Nicht ihr.
Doch. Also, wir haben Recht gehabt, aber wir haben unschädlich Recht gehabt, würde ich es nennen. Es ist unschädlich. Also, denn der Ministerpräsident ist dann plötzlich auf 69 Stimmen gekommen, also auch eine absolute Mehrheit. Demnach wäre es an der Stelle nur bedingt auf Nein-Stimmen überhaupt angekommen. Ne? Aber Herr Berger hatte plötzlich 39 Stimmen. Herr Urban nur noch eine. Also, da hat jemand offenbar das Memo nicht gelesen, dass Herr Berger zu wählen ist im zweiten Wahlgang. Sie haben es erneut versucht. Und hätte das BSW nicht uneinheitlich abgestimmt oder am Ende offenkundig weitgehend den Ministerpräsidenten gewählt, und das war alles andere als klar, dann wäre die Sache auch aufgegangen. Hätten nämlich dann noch entscheidende Stimmen quasi für Herrn Berger dazu geführt, dass wir genau in dem Szenario gelandet wären, was wir die ganze Zeit beschrien haben. Die AfD hat versucht, dieses Land mal wieder zu verarschen, diesen Landtag mit einem Taschenspielertrick hinter die Fichte zu führen. Er hat funktioniert aus ihrer Sicht, er war bloß deswegen erfolglos, weil diesmal eine andere Fraktion nicht mitgespielt hat, bei der man davon aber nicht ausgehen konnte, dass sie dort nicht mitspielt. Und offenbar glaubte auch die AfD, dass das BSW den Trick möglicherweise mitmacht. So, also war das genau das, dieses Kämmerich-Szenario ist eingetreten, es ist bloß diesmal unschädlich eingetreten und genau das war der Grund, warum wir in dieser ellenlangen Anlaufkurve gesagt haben, es muss diese Nein-Stimmen geben, weil die hätten im Falle des Falles auch verhindert, dass dann Herr Berger Ministerpräsident geworden wäre. Gut, alles hypothetisch. Am Ende sind wir aus dieser Nummer gut rausgekommen, alle Beteiligten. Es gibt jetzt eine Regierung im Freistaat Sachsen und ich glaube, es ist auch aus unserer Sicht jetzt ein Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, die Wahl des Ministerpräsidenten und bis zur Wahl des Ministerpräsidenten ist das eine. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir in diesem Land, für dieses Land gemeinsam auch gucken, wie wir es gestalten können. Der Ministerpräsident hat nach wie vor keine Mehrheit. Das war der Beginn einer schwierigen Zeit, nicht das Ende einer schwierigen Zeit. Und wir stehen dafür immer zur Verfügung, über Sachthemen in Austausch zu treten, auch zu gucken, an welcher Stelle natürlich wieder dieses Land gemeinsam gestalten können. Und da sollte man jetzt aber auch fair miteinander umgehen. Und ich muss schon sagen, wenn dann also wirklich der MP am Abend schon wieder beginnt, die beleidigte Leberwurst zu spielen und gegen alles auszuteilen, was aus seiner Sicht hier passiert ist und quasi uns implizit vorwirft, weil wir für Nein-Stimmen plädiert haben, ein aus unserer Sicht verfassungsmäßiges Recht, das wir in Anspruch nehmen wollten, das in einer sachlichen und sauberen Landtagsdebatte miteinander besprochen haben, uns hier die Gefährdung des Rechtsstaates vorzuwerfen, da muss ich sagen, also die Koalition der Demut sollte vielleicht über Weihnachten mal in sich kehren und im Wörterbuch mal Demut nachschlagen. Also das ist wirklich ein Punkt. Man muss nicht 100% verstehen, was wir dort wollten, aber das haben übrigens viele CDUler sehr gut verstanden, was wir dort wollten. Und dass es hier nicht darum ging, irgendwie den Ministerpräsidenten persönlich eins auszuwischen, sondern eben ein Szenario zu verhindern, das einen erheblichen Schaden für den Freistaat Sachsen bedeutet haben. Übrigens, darauf bin ich als Abgeordneter auch verpflichtet worden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist der Ministerpräsident da gewesen, er ist vereidigt worden. Ja, und dann hat er sein Kabinett am nächsten Tag vorgestellt. Und da können wir ja nochmal drüber reden.
Ja, bevor wir kurz über das Kabinett reden, kannst du dir vorstellen, das ist natürlich jetzt ein bisschen hypothetische Fachsimpelei, aber dass sich durch euren Antrag vielleicht auch Menschen des Szenarios unter der Gefahr erst bewusst geworden sind und dann vielleicht anders gestimmt haben?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass es vor allem auch die Reihen der CDU geschlossen hat. Mhm. Weil damit klar war, was auch Abweichlern klar war, was ihr abweichendes Verhalten möglicherweise am Ende bedeutet. Also eigentlich kann es der MP noch einen Blumenstrauß schicken.
Wäre doch nett.
Ja, wir haben ja mit einem freundlichen Blumenstrauß ihm übergeben. Einen weißen Blumenstrauß. Welch Geste.
Gut, dann sind wir froh, dass es doch so ausgegangen ist, aber...
Das ist nicht schlimmer ausgegangen, ja. Sagen wir es so.
Genau. Das Kabinett
ja.
Ist mit einigen Altbesetzungen. weitergegangen und einigen neuen. Also Petra Köpping ist wieder Staatsministerin für Soziales, Gesundheit, gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ja, das war ja erwartbar. Sie ist auch stellvertretende Ministerpräsidentin jetzt. Sie war Spitzenkandidatin der SPD, insoweit keine große Überraschung.
Genau, der Innenminister bleibt auch der alte, Herr Armin Schuster.
Ja, das hatte sich angedeutet. Zwischendurch hatte man mal so kurz vorm Wahlkampf das Gefühl, das wird wohl für eine neue Kabinettsposten nicht reichen. Aber am Ende hat er, glaube ich, für den MP den Hardliner im Wahlkampf gegeben und das rentiert sich. Auch keine große Überraschung, dass er bleibt.
Gut, Herr Piwarz wird Staatsminister der Finanzen.
Ja, dass Piwi, also Christian Piwarz, nicht auf ewig Kultusminister bleiben wird, das war allen klar und eigentlich war es unter den quasi Auguren im politischen Raum ausgemachte Sache, dass er Finanzminister wird. Mit dem amtierenden Finanzminister war der MP nur noch bedingt zufrieden. Der hat auch durch seine Arbeit möchte ich es nicht nennen, durch seine Mitwirkung, auch immer mal wieder viele Dinge torpediert. Ich kenne das ja noch aus 5 Jahren Kenia. Wir sprachen immer scherzhaft davon, dass das eine Koalition aus 4 Partnern ist. Mhm. CDU, Grünen, SPD und dem Finanzminister. Naja, und dass eigentlich jetzt der MP nach Jahren endlich mal jemanden holt, der wirklich wieder politisch ein Finanzministerium führt, nachdem man ehrlicherweise sagen muss, dass die letzten 3 Finanzminister allesamt eher wenig große politische Köpfe waren, sondern eher so Krämerseelen oder eben, ja, gute Verwaltungsleute. Ich will Herrn Hass da gar nicht unterstellen, dass er nicht das gut gemacht hat, was er dachte, aber eben auch sehr technisch. Dass jetzt mal jemand kommt, der politisch gerade in diesen schwierigen Zeiten auch mal Dinge lenkt, da war klar, es kann ja echt nur Christian Piwarz werden.
Okay. Umweltminister folgt einem grünen Minister, jetzt einer von der CDU, Georg Ludwig von Breitenbuch, den
ja,
kennst du ja auch
das
schon.
Das war zu 90%, würde ich sagen, zu erwarten. Mhm. Nachdem Thomas Schmidt ja erklärt hatte, dass er nicht mehr als Minister zur Verfügung steht in einem Interview, war klar, er wird nicht Umweltminister wieder. Und dass Georg Ludwig von Breitenbuch sich quasi seit Jahren dorthin gearbeitet hat, das haben auch alle sehen können. Nun ja, nun wünsche ich ihm viel Spaß in diesem Ministerium. Mit den Grünen in der Opposition wird er da viel zu tun haben, vor allen Dingen eben weitgehend ohne parlamentarische Mehrheit, um Dinge zu tun. Aber das wird sich zeigen, also insoweit keine Überraschung. Ich glaube, da gab es jetzt in der CDU auch wirklich nicht viele Alternativen. Man muss ja immer auch sehen, man muss Menschen aus dem ländlichen Raum in der CDU ja auch im Kabinett berücksichtigen, aus deren inneren Proporzlogiken. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass natürlich Georg Ludwig von Breitenbuch jetzt eher auch ein Mann des konservativen Spektrums in der CDU ist, das sich auch gerne abgebildet sehen will im Kabinett.
Mhm. Okay, dann weiter zum Staatsminister für Kultus. Konrad Clemens.
Die Person ist keine Überraschung, der Posten schon. Dass Konrad Clemens woanders hin muss, war klar, denn es gibt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man mit einem Landtagsmandat nicht Chef der Staatskanzlei sein sollte, weil man sonst quasi in Anführungsstrichen Diener zweier Herren ist. Und das war schon klar, dass also was Neues für ihn gesucht werden muss unter den Ressorts. Es sieht so ein bisschen aus, dass er das kriegt, was übrig geblieben ist am Ende in der Verteilung. Und nun ja, er ist nun kein ausgewiesener Bildungsfachmann bisher gewesen. Kann man sagen, war Christian Piwarz auch nicht, als er das Ministerium angetreten hat. Das ist richtig. Von daher wird sich jetzt zeigen, wie er sich da bewährt.
Okay. Dann Staatsminister für Wissenschaft, Sebastian Gemko.
Dass er Minister bleibt, war zu erwarten. Das hat zum einen damit was zu tun, dass man aus Leipzig jemanden braucht. Zum anderen mutmaßlich immer noch, dass er nochmal in den OB-Wahlkampf ziehen soll. Und das ist natürlich aus einem Ministeramt viel, viel günstiger als aus was anderem. Ursprünglich hatten wir alle die Vermutung, dass er zurück zur Justiz wechselt, auch weil das so ein bisschen der Posten ist, wo man auch gerade für einen Wahlkampf etwas breitbeiniger auftreten kann als jetzt im Wissenschaftsressort. Aber offenbar hatte er da andere Pläne, der Ministerpräsident, und insoweit wird es da einfach ein weiter so geben.
Okay, dann die Staatsministerin für Kultus und Tourismus bleibt Barbara Klepsch.
Ja, meine hochgeschätzte Gegenkandidatin und Wahlkreisgewinnerin bleibt auch Ministerin. Ich hatte ja zwischenzeitlich das Gefühl, dass sie zur Landtagspräsidentin machen wollten. Zwischenzeitlich, das ist dann logischerweise nicht mehr der Fall, weil es ist jemand anders geworden. Und ehrlicherweise bin ich mit der Wahl mittlerweile auch sehr zufrieden als Landtagspräsident. Spätestens seit der jetzigen Plenum hat sich wirklich gezeigt, dass es auch für den Landtag eine andere auch Entwicklung ist als unter Matthias Rösler, mit dem ich mir das nicht hätte vorstellen können, auch diese Auseinandersetzung, weil die wäre, glaube ich, deutlich brachialer gelaufen. Aber zurück zu Barbara Klepsch, da bleibt dann eben auch alles, wie es ist. Und ja, da wird man schauen, wie das weitergeht, ob es weiter um Schneekanonen geht oder nicht.
Verändert sich vermutlich auch nicht sonderlich viel. Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz wird Dirk Panther von der SPD.
Dass Dirk Panther was wird, wenn es was zu verteilen gibt, das wussten auch alle. Dass Martin Dulich da nicht mehr auf der Liste steht, hatte sich angedeutet. Immerhin ist er ja auch nicht mehr Spitzenkandidat geworden und war jetzt auch im Wahlkampf nicht quasi an vorderster Front mit dabei. Dirk Panther als Fraktionsvorsitzender war eine naheliegende Option. Ich glaube, er wollte auch endlich mal Minister werden. Vielleicht Finanzminister, aber das war ja nur nicht zu vergeben.
Gut, dann die letzten beiden und zwar die Staatsministerin der Justiz, mit der du ja vielleicht dann auch zu tun hast.
Das ist zugegebenermaßen die größte Überraschung dieses Ressorts. Wie gesagt, einige hatten noch vermutet, Gemko geht zurück. Das hieß aber eben, irgendwann ist es eine Frau. Da ging es dann auch um die Frage, ne, gibt es noch zwei andere, die in Betracht kommen. Konstanze Geiert hatte, glaube ich, niemand auf dem Schirm. Ich bin gespannt. Ich kenne Konstanze Geiert im Zusammenhang mit der Fachhochschule der, also heißt der jetzt anders, also der Verwaltungshochschule des Freistaates Sachsen, weil ich ja dort auch regelmäßiger zugegen bin und sie dort auch lehrt und ich durchaus den Austausch mit ihr in dem Zusammenhang auch immer sehr geschätzt habe. Bin gespannt. Ist eine interessante Wahl. Ist insoweit auch eine interessante Wahl, dass sie jetzt nicht aus dem Kernpolitikbereich hier kommt. Mal gucken. Das kann positiv sein, das kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen, wie wir schon bei einigen zugegebenermaßen noch etwas seitigeren Seiteneinsteigern gehabt haben. Bin gespannt. Ist Juristin, ne? Das war ja der offenkundige Wunsch des MP. Ich sage, dass das kein zwingendes Qualitätskriterium ist bei diesem Haus, wie wir jetzt bei Katja Mayer auch gesehen haben, dass das auch sehr gut ohne einen juristischen Abschluss führbar ist, wenn man sich gut beraten lässt. Und ja, bin ich gespannt, es reißt jetzt einen kleinen Problemkreis auf, denn Konstanze Geiert war stellvertretende Verfassungsrichterin bisher. Das muss sie jetzt quasi das Amt niederlegen oder ich glaube, das tritt sogar automatisch in der Amtsverzicht ein, weil du kannst nicht Mitglied der Staatsregierung und Mitglied des Verfassungsgerichtshofs wenn auch nur stellvertretend sein. Wir hatten jetzt ehrlicherweise aufgrund dessen, dass die Zweidrittelmehrheiten sowieso problematisch sind, jetzt nicht gehofft, sofort in eine Verfassungsrichterwahl einzusteigen. Ich bin auch gespannt, wie wir mit dem Problem umgehen. Ich fürchte, das hatte einfach niemand auf dem Schirm.
Okay, das heißt, man guckt jetzt mal.
Muss man jetzt gucken.
Dann die letzte neue Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, Regina Kraushaar.
Ja, die Grande Dame der Landesdirektion, eine der machtvollsten Positionen des Freistaates Sachsen jenseits von Ministerämtern. Auch hier war klar, dass sie eigentlich was werden sollte. Sie stand schon mal quasi wohl in der engeren Auswahl, in Anführungsstrichen, als Wöller 2022 als Innenminister seinen Hut nehmen musste. Oder nein, er wurde rausgeschmissen. Ich möchte ja immer betonen, der Mann wurde entlassen. Da stand sie wohl schon mal auf den Zetteln einiger als mögliche Nachfolgerin, weil die Landesdirektion ist auch quasi dem Innenministerium nachgeordnet. Das ist eine ausgewiesene Fachfrau in Verwaltungsfragen. Ich glaube, die ist beschlagen in diesen Fragen mit jedem Taschenspielertrick, den man irgendwo in der Verwaltung finden kann. Und da bin ich gespannt. Gerade in dem Ressort ist das nicht schlecht, die Abläufe auch in der Landesdirektion zu kennen, weil gerade die ganzen Planungsabläufe und ähnliches durchaus alles durch die Ladi geht. Also wenn du Verkehr machst, hängst du an der Landesdirektion. Das wird eine spannende Personalie. Es haben aber auch alle erwartet, dass sie auch mal dran ist. Ja, und dann haben wir noch einen neuen Staatskanzleichef mit einer etwas kleineren Konstellation. Der ist jetzt nämlich zwar Mitglied der Staatsregierung, aber nicht mehr Minister. Ja, Herr Dr. Handschuh war ja bisher Wissenschaftsstaatssekretär. Auch bei dem dachten vielleicht einige, dass er Minister werden könnte. Das wäre so eine Lösung, wenn Gemko Justiz geboren wäre. Aber ist nicht, jetzt wird er Staatskanzleichef. Das kann ich ehrlicherweise am wenigsten einschätzen, weil der ist noch nicht allzu lange da als Staatssekretär und so richtig einschätzen kann ich es nicht. Aber wird sich zeigen. Heißt aber auch, dass man beispielsweise in der Staatskanzlei offenbar Herrn Popp in die Wüste schickt, der ja bisher dort Staatssekretär war und die Digitalisierung gemacht hat. Das wird auch nochmal spannend. Ja, so dass das insgesamt durchaus, also es waren jetzt nicht die, jenseits von Constanze Geyer, die riesengroßen Überraschungen dabei. Das hatte sich alles schon irgendwie angedeutet und gerüttelt. Es ist jetzt aber auch niemand so richtig da, wo ich sage, es ist unerwartet. Ja, oder gut, ob es jetzt gut ist, das wird sich zeigen. Also ich glaube tatsächlich, Georg Ludwig von Breitenbuch, das wird hart mit die Auseinandersetzung. Bei anderen wird sich zeigen, ob das, was der Ministerpräsident ja erzählt hat, nämlich dass das alles gute Kommunikatoren sind, ob das am Ende so ist. Denn auch die stehen alle ohne parlamentarische Mehrheit da.
Ja, da muss dann viel kommuniziert werden.
Ja, und vielleicht noch so, und so, also, der Nachfolger übrigens von Frau Kraushaar wird Bela Belafi, ein durchaus auch sehr umtriebiger Verwaltungsbeamter des Freistaates Sachsen, zuletzt, glaube ich, Abteilungsleiter im Kultusministerium. Auch da, das ist durchaus jemand, der das Handwerk der Kommunikation sehr gut beherrscht. Auch der war in der Vergangenheit immer wieder bei Leuten auf dem Zettel, was es Ministerposten zu verteilen gibt. Aber man sieht ja, aus der Landesdirektion kann man auch heraus noch was werden. Ja, Staatssekretäre gibt es natürlich auch. Da ist jetzt nicht so furchtbar viel Interessantes dabei, außer, dass man Herrn Bandico ins Innenministerium gibt. Das ist bisher der mächtige Leiter, Abteilungsleiter Ressortkoordination der Staatskanzlei. Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, aber gut.
Warum?
Er ist mir bisher nicht als Fachmann dieser Frage aufgefallen, muss man vielleicht als Staatssekretär auch nicht, aber ein guter Staatssekretär wird diesem Haus wirklich auch gut tun und naja, mal schauen. Herr Pietzker als Justizstaatssekretär wiederum ist eine, wie ich finde, durchaus interessante Wahl. Den kenne ich sehr gut, weil er bisher der, glaube ich, Referatsleiter Staatsanwaltschaften war, der im Justizministerium, der quasi zu immer, wenn hier Ermittlungsverfahren besprochen wurden in Ausschüssen oder Ergebnisse und so weiter, war der immer da und ja, also nett ist der und ich glaube, der hat auch die Fähigkeiten fachlicherseits, muss man mal gucken. Herr Menke wird Umweltstaatssekretär, das ist interessant, genau, weil der, naja, der ist, kommt eher aus dem Bereich des Bereichs Landesplanung, Wohnungsbauförderung, Stadtentwicklung, muss man gucken. Auch ein erfahrener Verwaltungsbeamter, das kann man ihm, glaube ich, zubilligen. Frau Meier bleibt bei Infrastruktur, das ist zu erwarten. Das war, glaube ich, auch bisher schon die Stütze dieses Hauses dort, weil der Minister ja durchaus viel in der Welt unterwegs war. Kultus bleibt, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Der habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gesehen, den Kultusstaatssekretär. Und Wissenschaft ist noch offen, weil Handschuh ja jetzt rübergewechselt ist. Das wird sich zeigen. Bei der SPD bleiben die Staatssekretäre Kralinski und Neukirch, wenn ich das richtig gelesen habe. Also jetzt auch keine großen Überraschungen. Mhm. Und gab es noch ein Haus? Nö, das müsste alles gewesen sein. Ja, wird sich zeigen. Ist jetzt auch nicht so überraschend. Am überraschendsten scheint mir Bandico zu sein. Den hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt, das Innenstaatssekretär. Aber gut. Ja, und jetzt werden wir mal gucken, was die Regierung macht. Das ist ja jetzt erstmal traditionell, Weihnachten passiert nicht viel und dann starten wir ins neue Jahr. Und dann wird das Erste, glaube ich, sein, dass die mal die Karten offenlegen müssen, wie die sich jetzt diesen Konsultationsmechanismus vorstellen. Mhm. Weil da steht im Koalitionsvertrag irgendwie 3 nette Sätze drin, aber dazu habe ich mindestens 300 Fragen.
Na gut, dann kannst du die ja alle dann Anfang des nächsten Jahres stellen.
Ja.
Und wir halten euch dann auf dem Laufenden, wie die Verfahren weitergehen.
Genau, und da das hier noch der letzte Podcast in diesem Jahr ist und Weihnachten ist, wünschen wir allen eine besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr. Boah, was wünscht man sonst noch?
Gutes Essen, entspannte Feiertage.
Jawohl.
Und einen guten Rutsch.
Und dann hören wir uns im Jahr 2025. Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss.